ist interessant. Ja, das bekommt man nicht jeden Tag dann auch zu sehen.
Eine Woche, die lang war, hart war.
Dann musst du dir da einfach durchboxen und ich glaube, dass mir das vor allem als Mensch auch extrem viel geholfen hat.
Es ist nur mehr Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr dazwischen.
Der Druck wird immer größer auf die Politik.
In den letzten 10 Minuten wird das natürlich dann hektisch spannend nochmal.
Wenn nicht so ganz freundschaftlich, immer in Erinnerung.
Gut, also wollen wir noch Namen nennen?
Nein.
Ich möchte mich bei allen Defensivspielern, die jahrelang hinter mir grätschen, rutschen, kämpfen haben müssen, möchte mich entschuldigen.
Was war?
Der zweite Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga ist absolviert und zum Abschluss gibt es den Klassiker live auf Sky Sport Austria, Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie an diesem Sonntagabend, freue mich, dass Sie bei uns an diesem langen Fußballabend vorbeischauen und es gibt ja auch einiges zu besprechen. Es sind zwar erst 12 Spiele in der österreichischen Fußball-Bundesliga absolviert, aber schon sehr viele Tore im Schnitt, fast 3. Dazu wie immer auch diskussionswürdige Entscheidungen und darüber wollen wir heute mit unseren prominenten Gästen ausführlich bei Talk und Tore diskutieren und debattieren. Ich freue mich, dass der Präsident des Wolfsberger AC, der Architekt des WAC zu Gast ist, Dietmar Riegler. Schön, dass Sie wieder mal da sind.
Ja, schönen Abend, danke. Ja.
Außerdem bei uns der Langzeitverletzte, der Wiener Austria, aber wir werden erfahren, ob es in Kürze ein Comeback gibt. Marco Ragusch, vielen Dank fürs Kommen, schönen Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Und bei uns von der Sky-Experten- und Kommentatorenriege heute Philipp Patanina.
Kompliziert
die Runde, freue mich, dass du da bist.
Hallo. Ich auch.
Ja, und an Sie natürlich wie immer auch die Einladung. Sie können auch mitdiskutieren, wenn Sie Fragen oder Meinungen haben über die diversen sozialen Medienkanäle. Sky Sport Austria, Talk und Tore versucht natürlich dann auch hier bei uns alles mit einzubeziehen. Marco, darf mit Ihnen beginnen. Die Frage ist immer so einfach, wenn jemand so wie Sie schon lange in der Versenkung, in der sportlichen sind, über 2 Jahre kein Pflichtspiel. Wie geht's Ihnen?
Ja, zunächst, das ist meine Lieblingsfrage, absolut. habe ich in den letzten 2 Jahren sehr oft gehört, aber ich muss sagen, aktuell geht es mir sehr, sehr gut und ich freue mich auch, dass ich bald hoffentlich wieder Fußball spielen kann.
Ja, die wichtigste Frage ist man schmerzfrei wahrscheinlich, weil nur dann kann man auch den Profisport Fußball ausüben.
Ja, ich sage, es hat sich in den letzten Wochen und Monaten so entwickelt, dass es immer besser und besser wurde. Es ist, denke ich, nicht alles perfekt, aber wir gehen in eine Richtung, wo ich sagen kann, es geht immer besser und ich bin kurz davor, dass ich sage, ich werd bald wieder spielen. Ja.
Gut, da wollen wir natürlich ausführlich über Ihre gesundheitliche Situation hier bei uns heute bei Talk und Tore sprechen. Dietmar Riegler, der Saisonauftakt des WAC, 3 Spiele, heute die erste Niederlage. Wie würden Sie trotzdem insgesamt bisher die Leistungen Ihrer Mannschaft, Ihres Clubs, Ihres Vereins einordnen?
Gut, also das heute war natürlich ein enttäuschender Auftritt von der Mannschaft. Ich habe mir wirklich mehr erwartet nach einem Auftaktsieg gegen Klagenfurt, was wirklich eine vorragende Partie von der Mannschaft war. Aber heute waren wir einfach ja nicht ebenbürtig. Wir waren immer zu langsam, zu weit weg von den Gegnern und haben es eigentlich draußen recht leicht gemacht. Ja. Vielleicht war das die Temperaturen heute, die mitgespielt haben, wo wir vielleicht nicht so professionell aufgetreten sind. Aber ja, schlussendlich war der Sieg verdient. Aber natürlich hat man 1-0 geführt. Hätte man müssen schauen, dass wir das zweite nachlegen. Die Chance war auch da gewesen. Und ja, und wie das 1-1 passiert ist, ich glaube, das, ja, über das wird man heute noch diskutieren.
Wir reden gleich ausführlich über dieses Spiel. Zu Beginn, Philipp, wie würdest du einordnen, die Leistung, wenn wir schon beim heutigen Spiel des WRC sind, gegen die Austria? Beide Herren übrigens, Dietmar Riegler und Marco Ragusch, waren ja auch im Stadion.
Nee, ich glaube, die Erwartungshaltung war beim WRC wahrscheinlich schon ein bisschen höher nach dem Auftakt und nach dem Spiel gegen Austria Klagenfurt. Das ist wirklich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite aus Sicht der Austria natürlich, das wirst du wahrscheinlich nachher noch bestätigen, für das ganze Umfeld extrem wichtig, dass vor allem in der Endphase da noch so viel Druck gekommen ist, die Tore gefallen sind, dass man gewonnen hat, dass man das ganze Stimmungsbarometer vielleicht ein bisschen wieder positiver gestaltet, wie durch den Trainerfreund und alle Verantwortlichen. Aber die Frage wirklich zu beantworten, ich bin da schon der Meinung des Präsidenten des WRC, dass es jetzt keine herausragende Leistung war. In dem Sinne, speziell nach einem eigentlichen ganz guten Start, wenig nachgelegt oder wenig konkrete Situationen. Also so gesehen nicht wirklich schlecht, aber eben auch nicht wirklich überzeugend.
Gut, dann schauen wir uns vielleicht das Erfreulichste aus der Sicht des WRC an, nämlich das Führungstor. Das 1-0 in der 27. Minute, Freistoß. Und so ein Ball ist natürlich immer unangenehm, auch für einen Torhüter, oder, Marco? Und man muss auch dazu sagen, Šukić, macht das natürlich auch fein, weil der Ball ja aufs Tor geht.
Ja, man muss auf jeden Fall sagen, einer, ich denke, ein sehr, sehr gut getretener Freistoß vor der Seite. Einen super rechten Fuß hat er, glaube ich.
Genau.
Und natürlich sehr, sehr schwer zu verteidigen. Aber
Biesing ja. Auch noch vor dem Torhüter, nicht im Abseits natürlich, weil sonst hätte er der Treffer nicht gezählt.
Genau. Ich denke, letztendlich müssen wir da trotzdem noch konsequenter schauen, dass wir in den Standards noch besser werden, gegen uns, sowie auch mit uns, für uns. Und deswegen, verdient trotzdem ein guter Freistoß.
Ja. Šukić, Neuerwerbung aus Serbien, Vojvodina, wo haben Sie den entdeckt?
Ja, das wird, ich werde sehr oft gefragt, wo wir die Spieler her haben. Also, weil wir ja doch keinen Scout haben, keinen Sportdirektor. Ja, das ist so, dass wir mit sehr vielen Beratern eigentlich gut in Kontakt sind. Und ja, und wir bekommen natürlich im Laufe der Übertrittszeit ja wahnsinnig viele Angebote und Bewerbungen von Spielern über Managern. Und das ist schon sehr mühselig, das Ganze zu beurteilen. Aber gut, das ist die Aufgabe, die wir dann machen müssen, nachdem wir also keinen direkten Scout oder Sportdirektor haben. Und das funktioniert in der Regel recht gut, also gemeinsam mit dem Trainer. Und ja, Zukic wurde uns angeboten und ja, da hat uns gleich gefallen, die ersten
Videos. Serbische 21 Teamspieler.
Ja, und Vojadina hat ja auch nicht schlecht abgeschnitten, die sind ja in der Champions League Quali dabei. Und ja, und da habe ich mich dann selbst sehr bemüht, diesen Spieler an Land zu ziehen. Ja.
Genau.
Und hat schlussendlich auch dann funktioniert.
Personal sprechen wir noch. Wollen wir vielleicht noch das heutige Spiel eben auch hier noch eingehender kurz analysieren. Vor allem dieses Tor zum 1:1, das natürlich dann auch für einige Diskussionen gesorgt hat und wohl auch innerhalb der Schiedsrichter nicht ganz klar war. Wir können den Blick drauf werfen. Zunächst die Entstehung über den eingewechselten Fischer und dann kommt der Ball zu Gruber, die Austria jubelt und dann wird es, Philipp, interessant.
Denn dann wird es sehr spannend. Ja.
Dann wird es spannend. Ist Gruber im Abseits, im Strafbahn oder nicht? Der Ball kommt von Baumgartner. Was würdest du sagen?
Also im ersten Moment habe ich gesagt, für mich eigentlich eine fixe Abseitsstellung von Gruber, denn aus meiner Sicht ist es ja keine bewusste Abwehrhandlung von Baumgartner. Der wird da mehr oder weniger angeschossen und beim Schuss selber war Gruber einen Schritt vorne. Ja. Wenn ich jetzt sage, das war ein bewusstes Handspiel von Baumgartner, hätte ich meine ersten Reaktion vielleicht gemeint, ja, dann könnte es eigentlich auch Elfmeter geben, weil
genau.
Dann war es ja absolutes Handspiel. Hat er dann einen Vorteil gegeben in dem Sinne und das Spiel laufen lassen und Gruber macht das Tor? Das wäre dann vielleicht meine einzige Interpretationssichtweise dieser Szene, ja? Warum das dann gezählt hat.
Ich habe jetzt das erste Mal das also hier im Fernsehen gesehen, also diese Aktion für mich jetzt auch sehr fragwürdig, also entweder ist Elfmeter oder Abseits, also es gibt nur die zwei Möglichkeiten, dass er dann ein Tor gibt, das ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar.
Gut, dann hören wir den Schiedsrichter Stefan Ebner, der eben auf Tor entschieden hat, nach Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter, mit Petro Czokirka, der Schiedsrichter nach dem Spiel bei Kimberly Budinski.
So, Stefan Ebner hat seinen Weg zu uns gefunden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und noch zu uns kommen. Das Tor von Andreas Gruber, das hat nämlich für Unverständnis bei einigen Personen geführt. Können Sie uns ein bisschen in Ihre Entscheidungsfindung mit einbinden?
Ich versuche mal regeltechnisch Licht ins Dunkel zu führen. Eine sehr komplexe Situation, deswegen haben wir auch aus Grund der Transparenz, also für uns war die Situation am Feld relativ klar, Rücksprache aber auch mit dem Videoschiedsrichter, einfach um auch nochmal wirklich hundertprozentige Sicherheit zu haben, nochmal vor dem Monitor, einmal das in Ruhe angeschaut und bleibe auch bei der Entscheidung nach wie vor. Wir müssen hier zwei Situationen betrachten. Erstens, die erste Situation, die ich wahrgenommen habe, war ein strafbares Handspiel von Dominik Baumgartner. Das hätte ich, wie gesagt, er verbreitet die Körperfläche und die Hand geht auch zum Ball. Der Spieler hat das auch bestätigt, dass es ein strafbares Handspiel ist. Und dann müssen wir weitergehen. Die nächste Situation ist, dass der Spieler Gruber grundsätzlich im Abseits steht, aber durch das absichtliche Handspiel von Baumgartner ist es, wir sagen, deliberate play. Das wäre so, wie wenn ein Spieler kontrolliert den Ball spielt und somit ist es eine neue Situation. Ich habe kurz zugewartet, weil gesehen habe, dass der Ball zum Angreifer kommt. Habe auch mit dem Assistenten dann sofort kommuniziert. Der Ball ist im Tor. Hätte der Spieler Gruber den Ball nicht ins Tor geschossen, hätten wir auf Strafstoß entschieden.
Gut, das heißt auf Vorteil in dem Fall entschieden.
Ich habe kurz diese ein, zwei Sekunden zugewartet. Der Ball ist im Tor und im Fußball was Höheres wie ein Tor gibt es nicht. Deshalb kann man hier vom Vorteil, ich glaube, man sieht es auch am Bild kurz. Ich habe das auch so dem Spieler Baumgartner am Spielfeld schon kommuniziert. Kann auch dazu sagen, dass es in der Kabine jetzt, weil ich glaube schon, dass es für den oder für die Spieler oft schwer ist, dann auch das nachzuvollziehen in der Emotion, in der Hitze des Gefechts. Und es hat jetzt einen sehr guten Austausch in der Kabine gegeben. Und auch wenn es der Spieler vielleicht auch morgen noch schwer verstehen würde, hoffe ich doch, dass er unsere Entscheidung nachvollziehen kann.
Haben Sie mit Nicolas Wimmer denn auch noch gesprochen über die rote Karte?
Ja.
Da war Didi Kübauer, kann ich Ihnen sagen, auch nicht ganz einverstanden damit, mit dem Torraub.
Weil
noch Scherzer, glaube ich, eingreifen hätte können, also, seiner Meinung nach.
Weiß nicht, ob man das Bild noch mal einblenden kann, bitte. So wie es auch vom Monitor am Spielfeld war, es für mich und den Assistenten sehr schwer zu sehen, ob es ein Handspiel ist, grundsätzlich ja oder nein. Wenn man hier das Bild anhält und ich sage, der Spieler Prelitz, es kommt nicht zum Handspiel, ist er meiner Meinung nach durch. Die zwei Verteidiger können aus meiner Sicht nicht mehr störend eingreifen. Wir sprechen hier von einer offensichtlichen Torchance und somit ist rote Karte die finale Entscheidung.
Und die gelbe Karte für Didi Kübauer hat er bekommen, weil?
Wiederholte Kritik.
Ja, soweit Stefan Ebner, Schiedsrichter der vergangenen Saison, gewählt von Trainern und Kapitänen und Sportdirektoren. Dietmar Riegler, wie... Wie klar ist nun für Sie die Entscheidungsfindung?
Naja, gut, es gibt immer wieder Diskussionen.
Was prinzipiell gut ist.
Ja, ist richtig. Ja. Man muss sich überhaupt fragen, also ist der VAR sinnvoll oder nicht, gell? Auch mit VAR-Entscheidungen. Gell? Was ja nicht fehlt, wenn man zum Beispiel keine Linien ziehen kann, dass das nicht machbar ist in der heutigen Zeit der Technik. Gell? Also das ist schon fragwürdig, alles kostet viel Geld. Die Schiedsrichter werden natürlich sehr viel in Schutz genommen. Und ja, man muss das eh so jetzt stehen lassen, wie es jetzt der Schiedsrichter eben kommentiert hat, dass es eben ja, dann weitergeht, also mit den Handspielen und dass das Abseits dadurch aufgehoben wird. Ja, ist, haben wir wieder einiges dazugelernt.
Genau.
Ja.
Entscheidende Frage ist, Philipp, ob das wirklich ein deliberate play ist, also ein absichtliches Spiel, so wie ein Rückpass und nicht quasi ein angeschossen, weil dann wäre es nämlich weniger Abseits und ich finde, das ist sehr tricky.
Oder? Eine natürliche Reaktion, sage ich mal, vom Baumgarten als irgendwie ein wirklich bewusstes Spielen, was man ja sowieso in so einer Situation nicht macht. Ja. Wenn ein Schuss kommt, dann spielt man ja den Ball nicht bewusst mit der Hand. Also. Ja.
Also aber gut. Sieht man noch einmal. Ja. Marco? Ja. Ist mittlerweile alles schwierig geworden, oder? In der Zeit, wo sie jetzt wenig auf dem Feld waren, oder? Mit VAR, mit Handspielregel, oder?
Es hat sich schon etwas getan. Also aus unserer Sicht natürlich schön, dass der Treffer gezählt hat, aber ich hätte es im ersten Moment auch ehrlich gesagt nicht ganz gecheckt. Ja. Ja, dass es zählt.
Weil Dietmar Riegler anspricht, den VAR. Sie sind ja auch Aufsichtsrat der österreichischen Fußball-Bundesliga. Die Kritik am Videoschiedsrichter habe ich nicht nur in den letzten Monaten, also im Frühjahr, sondern sogar auch nach der ersten Spielrunde schon von einigen Vereinen wieder gehört. Kann es sein, dass innerhalb der Liga auch darüber nachgedacht wird? Es gibt Länder wie Schweden, da gibt es zum Beispiel keinen Videoschiedsrichter. Dass man da wieder zurückfährt. Ich meine, es ist ja nicht in Stein gemeißelt.
Ist schon richtig, aber so ernsthaft haben wir das Thema jetzt nicht behandelt, also im Aufsichtsrat. Es sind sehr viele Themen, die wir also bearbeiten müssen und ja, mit VAR, das gibt es glaube ich von Runde zu Runde, also wird über den VAR diskutiert wenn ich jetzt entscheiden müsste, gell, hat mir die Zeit davor besser gefallen, also da hat es wirklich dann die Diskussionen, die waren dann wirklich richtig. Ne? Also wenn dann ein klares Abseits zu Tor. Aber so wie jetzt sind genau gewisse Aktionen, wo es trotz VAR also nicht nachvollziehbar sind, Entscheidungen. Ne? Und das wundert mich schon, also dass man da also nicht jetzt, man hat ja mal den Schiedsrichter auch die Zeit gegeben. Man hat gesagt, okay, jetzt haben wir begonnen. In Deutschland war schon vor unserer Zeit der VAR tätig. Und dann haben wir gesagt, okay, die müssen jetzt noch ein bisschen Zeit finden, mit dem umzugehen. Aber mittlerweile haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre und das müsste jetzt schon, glaube ich, jetzt mal Wirkung zeigen. Und das tut es meiner Meinung nach nicht.
Genau. Also, Entschuldigung, vielleicht ja. Besser Torlinientechnologie als VAR?
Zum Beispiel, ja. Also ich sage mal, gewisse Entscheidungen ist schon richtig. Dass
kostet aber auch Geld, ne? Also nicht
genau,
wenig.
Ja.
kostet pro Club um die 100.000 mehr. Also das wären wir dann über 1 Million Euro insgesamt pro Saison.
Ja, okay, aber so wie es jetzt, glaube ich, momentan der Stand ist, gell, ist momentan das Geld also auch nicht gut eingesetzt, das, was wir jetzt schon für den VAR ausgeben.
Noch klares Statement, wobei man auch sagen muss, dass Stefan Ebner dieses Tor unabhängig vom VAR gegeben hätte. Also das heißt, er hat sich, wie auch gesagt hat, durch den VAR nur bestätigt gefühlt.
Das muss man jetzt auch dazu sagen.
Umgekehrt war es natürlich bei der roten Karte, die hat der VAR quasi für Wimmer eigentlich auch beantragt. Markus Ragusch, Sie waren ja nicht bis zum Schluss im Stadion, weil Sie pünktlich zu uns kommen wollten. Das heißt, Sie haben die beiden Tore zum 2-1 und 3-1 nicht gesehen. Jetzt darf ich sie Ihnen zeigen. Zum Leidwesen von Dietmar Riegler. In der Nachspielzeit noch die Treffer durch Huskovic. Ausgangspunkt wieder mal der eingewechselte Fitz. Und dann Huskovic, so kann man auch ein Tor machen, würde ich mal sagen.
Ja, ich denke, der Fizi hat frischen Wind gebracht, wie ich das so ein bisschen mitgekriegt habe. Und ja, der Mucki hat sich in den letzten Wochen hat auch gut trainiert und auch am Abschluss gearbeitet. Und das war natürlich dann glücklich.
Genau, und dann das 3-1, der eingewechselte Alexa, unglaublicher Sprint. Und dann macht Fitz noch das Tor.
Ich denke, für den Alex auch super. War heute das erste Mal dabei und wird eingewechselt und kann dann dazu beitragen, dass wir 3-1 gewinnen. Also sehr coole Sache und der Fizi haut noch staubig.
Ja, und jetzt vom Gefühl her, Sie haben ja, nachdem Sie schon trainieren auch mit der Mannschaft, wie bedeutend war das Ergebnis heute für die nächsten Tage?
Ich denke sehr. Also es war in den letzten Wochen natürlich nicht einfach, auch für uns Spieler, aber ich denke auch für den ganzen Verein, weil wir vielleicht nicht die beste Vorbereitung gespielt haben, weil natürlich auch das erste Spiel verloren gegangen ist. Aber das war natürlich halt sehr, sehr wichtig, dass wir mit 3 Punkten vom Platz gingen.
Dass die Austria angeschrieben hat. Machen den Blick nach 2 Spieltagen auf die Tabelle der Admiral Bundesliga, stellen also fest, es gibt eine Mannschaft, die das Punktemaximum bisher geholt hat, nämlich das ist Salzburg, während wir sehen also die heutigen Ergebnisse noch einmal, der Sieg von Sturm, das Unentschieden zwischen Klagenfurt und Rapid und eben der Heimsieg der Austria, die 3 übrigen Spiele ja schon gestern, eben auch der Sieg der Salzburger, das 5-1 gegen Blau-Weiß, damit also 2 Spiele, 2 Siege für Salzburg, 6 Zähler. Wir sehen die Austria mit 3 Punkten, ebenso wie der WAC, GAK Klagenfurt 1 Punkt und die Hartberger nach den Niederlagen gegen den LASK und gegen Sturm vorerst, also punktelos am Tabellenende. Ist aber okay, oder? Nach 2 Spielen 3 Punkte.
WRC-Kurs Quali-Gruppe jetzt, laut Tabelle. Bitte, auf. WRC-Kurs Quali-Gruppe.
Ja, wird ein bisschen frech, der Philipp, oder?
Ja. Ich hoffe nicht auf, dass wir kennen uns ja ganz gut.
Ja, ja, mein, okay, Tabelle, glaube ich, sage jetzt ja nicht so viel aus.
Nein, glaube ich auch.
3 Punkte, ja, ist vielleicht einer zu wenig. Also ich habe heute schon gehofft, dass wir zumindest etwas mitnehmen aus Wien, ja, aber dem war eben nicht so und wie gesagt, die Mannschaft war auch heute nicht so drauf, wie man dass es gereicht hätte für einen Punkt. Ja.
Ja, und das ist ärgerlich, nehme ich an.
Sicherlich ist es ärgerlich. Also wir haben uns viel vorgenommen. Also ich war überzeugt nach dem Auftritt also gegen Klagenfurt, dass auch in Wien was zu holen sein wird, das gegen die Austria, aber dem war nicht so. Und man sieht, also wenn man das ein bisschen das dazu latsch angeht, das Ganze, dann geht der Schuss nach hinten los. Und das war heute. Man hat auch gesehen, bei der Flanke von Fitz, also da wird zu zaghaft attackiert, der Spieler kann zu leicht flanken. Hat viel Zeit, ne? Und da muss ich schon dagegen sein. Und da haben heute einige Spiele ausgelassen und ja, und ich denke, dass der Trainer Küpper schon die richtigen Worte finden wird. Ja.
Da hört man auch heraus, meine Herren, dass eben Dietmar Riegler selbst einmal Fußball gespielt hat.
Na, das ist schon lang her, gell?
Ja, aber es gibt ja nicht so viele Präsidenten, die in diesem Ausmaß auch gespielt haben. Aber
zweite Liga, ne?
Ja, aber genau. Jetzt, nicht so auf so einem hohen Niveau, wie wir jetzt, wo wir uns jetzt befinden, das habe ich nicht gespielt. Ja.
Aber Ihnen kann man kein X für AU machen, oder? Kann man mal so sagen, ne?
Ja, ich bin schon lange dabei, ich bin immer nah bei der Mannschaft, bin im Spielen dabei, ich bin auch immer am Spielfeldrand, also im Tunnel, was die Schiedsrichter nicht so gern haben, also ja. Da hat es auch schon viele Diskussionen gegeben, aber okay, so bin ich stehe dazu und ja, nachdem ich jetzt schon 26 Jahre Präsident bin, den WRC eigentlich von der 5. Liga jetzt in die Bundesliga geführt habe und mittlerweile 13 Jahre in der Bundesliga schon sind, also und eigentlich sehr viel selbst mache, ja, denke ich, stimmt mir schon zu.
Genau. Darüber reden wir dann noch über die 13. Saison, die es mittlerweile eben mit dem WRC in der österreichischen Bundesliga gibt. Ich wollte vorher eben noch mit Marco Rakusch die Situation verfolgen und auch besprechen, wie es eben Ihnen geht. Sie haben schon gesagt, es ist ein, wenn ich so umschreiben darf, Licht am Ende des Tunnels. Wie sind diese, sage ich einmal, mit Beginn Kreuzbandriss vor fast 4 Jahren, dazwischen ein paar Spiele und die letzten 2,5 Jahre für Sie gelaufen? Kann man das überhaupt irgendwie in Worte fassen?
Ja, ich denke, das wäre jetzt ziemlich lang, wenn ich jetzt da anfange, alles aufzurollen. Aber ja, es war dann nach dem Wechsel zu Austria, war für mich klar, ich will so schnell wie möglich fit werden und ja, dann einfach mit der Mannschaft spielen. Das ist leider nicht gelungen, weil einfach sehr, sehr viele Fehlversuche da waren. Sehr viel in Europa herumgereist, um die Lösung zu finden.
Also wir müssen vielleicht sagen, es hat Ihnen niemand genau sagen können, was der Grund ist für die Probleme, die Sie haben. Es ist der Hüftbereich, Schambein, ist es... Genau, Sie werden es uns besser erzählen können, was es genau ist.
Also genau so ist es. Also das war eben das Interessante für mich, was dann einfach... ja, im Kopf war es sehr, sehr schwierig war, das so hinzunehmen, dass man nicht wirklich eine Lösung hat für ein Problem, obwohl man jeden Tag stundenlang trainiert und schaut, dass man das wegkriegt. Letztendlich war, glaube ich, Anfang des Jahres so ein Cut da, wo ich selber, insgesamt war das eben dann der Punkt, wo es sehr, sehr schwierig war. Und dann habe ich in Wien eben angefangen, dass ich mit unserem Physio-Team daran arbeite, dass wir das Stück für Stück eben ein bisschen langsamer angehen. Und ja, das hat mich in dem Prozess dann da hergebracht, wo ich jetzt bin. Und über das bin ich sehr, sehr dankbar und auch sehr froh, dass ich jetzt da stehe.
Ja, niemals aufgeben, nichts ist unmöglich. Immer an sich glauben, das sind ja so Floskeln, die man dann sehr oft hört. Da haben Sie sich daran auch aufgerichtet?
Ja, ich denke, das hört man oft. Man beschäftigt sich sehr, sehr viel damit. Ich habe selber dann sehr, sehr viel gelesen, geschaut, wo ich mir Informationen raussuche, wie ich eben diese Probleme in den Griff kriege mit der Hüfte und mit der Hüfte eben hauptsächlich, dass ich mich eben wieder bewegen kann und drehen kann. Wie gesagt, letztendlich waren schon mehrere Faktoren dabei, die mir dann eben auch geholfen haben, eben auf der einen Seite das Mentale und auf der anderen Seite das Körperliche, was eben zusammenspielt und bin froh, dass ich jetzt da stehe, wo ich bin.
Darf ich da auch kurz oder nachhaken oder fragen, weil der Leidensdruck bei dir hat er eigentlich schon sehr früh begonnen, wenn ich das richtig recherchiert habe, als da einen Wachstumsschub gegeben hat mit 12, 13, wo davor halt der kleine Triblanski und dann plötzlich in die Höhe geschossen hat, dann glaube ich Knieprobleme gegeben. Das heißt, dass ich schon sehr früh irgendwie dieses Gefühl bekommen, wie hart es auch sein kann und dass es mental auch sehr schwierig ist und das hat dich ja deine ganze Karriere fast schon verfolgt. Also wie lernt man damit umzugehen oder was hilft denn das vielleicht auch fürs andere Leben oder öffnen sich da neue Perspektiven, Horizonte, wenn man dauernd verletzt ist, vielleicht sehr viel nachdenken muss? Gibt es da irgendwelche Entwicklungsmuster im Kopf, die sich verändert haben?
Ja, was du angesprochen hast, eben mit 12, 13 war ich eigentlich nur eher kleinerer Spieler, der eher auf der 6 oder 8 gespielt hat. Also es war dann schon so, dass ich eben gewachsen bin und dann in den Akademien in Linz eben als Stürmer, was eher neu war für mich, dann fungiert habe. Aber natürlich war das immer wieder ein Thema, dass ich Probleme gehabt habe, auch körperlich. Aber ja, ich meine, es war dann trotzdem so, dass der Erfolg auch sehr, sehr schnell gekommen ist in der Zeit beim LASK. Und man muss halt dann sagen, dass vielleicht in der Jugendarbeit das ein oder andere Krafttraining nicht so genau war oder halt, dass man so vorbereitet ist für einen Profifußball. Und ich denke, dass das halt jetzt nachgeholt wurde. Und für das bin ich dankbar, wie gesagt.
Ja. Wollen wir vielleicht auch noch hineinhören. Einer, der es hier in diesen 4 Jahren fast der Leidenszeit intensiv begleitet hat, ist ja ihr bester Freund, der auch ihr Cousin ist, den wir auch alle kennen, weil es auch ihr ehemaliger Mannschaftskollege beim LASK ist, Stefan Haudum. Der war, nehme ich an, auch vor allem mental sehr wichtig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich dann gesessen bin irgendwo in Antwerpen, Karlsruhe oder London, haben wir natürlich jeden Tag gefacetimed und haben darüber geredet, eben auf der einen Seite, wie schlecht das mir geht und auf der anderen Seite, dass, wie ich das einfach gesehen habe. Und er hat mir, denke ich, sehr, sehr viel Kraft gegeben und mich auch sehr stark unterstützt, genauso wie alle meine Freunde und meine Familie. Und ja, wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, aber für das bin ich sehr, sehr dankbar und dass ich das Umfeld habe und gehabt habe in der Zeit, weil sonst, denke ich, wäre das nicht so gegangen.
Ja, davon gehen wir aus. Dann hören wir am besten, wie es Stefan Haudum gesehen hat, die Situation mit Marco Ragusch und seiner Verletzung. Markus Klima hat ihn getroffen.
Wie stark, Stefan, ist dieses Band zwischen euch beiden?
Ich würde sagen, schon sehr, sehr stark. Durch das, dass wir auch Cousins sind, miteinander aufgewachsen sind, einfach auch dieselben Interessen haben. Und durch das war immer schon eine Verbindung da und ja, die besteht auch heute noch. Marco. Servus. Wie war das Training? Wir telefonieren sehr oft und ihm geht's gut gerade. Er ist sehr verhalten mit seinen Emotionen. Also, wie er mir erzählt hat, ich habe heute mein erstes Mannschaftstraining gehabt, habe ich gesagt, Marco, das ist unglaublich, lass uns treffen, lass uns ein bisschen was trinken gehen, lass uns, das ist super, ich habe mich richtig gefreut. Und er sagt, nein, nix, ich will nicht viel Emotionen und ich will mich gar nicht freuen, was der, am nächsten Tag ist wieder Training und schauen wir mal, wie es ist. Und er ist da sehr, sehr verhalten, verstehe ich auch. Nach so vielen Enttäuschungen, was er gehabt hat und so, würde die Freude jetzt, dass er wieder am Platz steht, gar nicht so zeigen, was verständlich ist. Aber ich glaube, innerlich hat er schon eine Riesenfreude, dass er einfach wieder Fußball spielen kann. Und ich glaube, es macht ihm schon Spaß.
Haben Sie noch Erinnerungen daran, wie das damals passiert ist?
Ich war da auf der Bank und ja, es hat schon nicht gut ausgeschaut. Und auch nach dem Spiel hat man eigentlich direkt gewusst, okay, das wird das Kreuzband sein. Die Kreuzbandreha war sehr gut, er wollte dann wieder einsteigen und dann hat es eben begonnen mit muskulären Verletzungen da und da, was noch am Kreuzband jetzt nicht so unüblich ist, aber bei ihm ist es irgendwie dann ausgeartet und irgendwie in eine falsche Richtung gegangen. Der hat es bewiesen, der hat, glaube ich, in kürzester Zeit, ich glaube, in der Europa League oder mit der Champions League Quali, ich glaube, er hat 6 Tore gemacht als 21-Jähriger. Und man hat einfach gesehen, was er für Fähigkeiten hat. Und da ist er in Österreich, traue ich mir sagen, mit seinen Fähigkeiten wahrscheinlich einzigartig. Und das hat man schon früher gesehen, was er für Talent hat. Und das hat er da unter Beweis gestellt. Und ich hoffe, dass er das uns wieder zeigen kann. Er ist zu so vielen Physios nach Serbien, nach London, nach Deutschland, überall Monate verbracht, alleine in Hotelzimmer. Und er hat wirklich sehr viel investiert. Also es war teilweise sicher zu viel. Er hat im Urlaub teilweise um 4 in der Früh seinen Kraftkammer gegangen und hat seine Übungen gemacht. Am Pool ist er gelegen, hat seine Übungen gemacht, wo ich gesagt habe, Marco, jetzt lass es einmal. Mach mal eine Stunde nichts. Aber es war sehr schwer für ihn, weil er einfach auch beim Spazierengehen Schmerzen gehabt hat. Wir sind 500 Meter gegangen zu irgendeinem Restaurant. Er hat gesagt, zurück, überlegt er wegen am Taxi. Also es war wirklich körperlich sehr schwierig für ihn.
Was waren so Ihre erste Reaktion, als Sie erfahren haben, der wechselt jetzt zur Austria? Ist jetzt auch nicht so üblich, dass man einen verletzten Spieler dann holt?
Sehr positiv, weil er beim LASK zum Schluss schon eine sehr schwierige Zeit hatte. Also das war...
Von der Unterstützung
das auch? War, ja, von ein paar Seiten war einfach nicht so. Und er hat da schon nicht mehr gewusst, wirklich beim Verein, wie es weitergeht und wie die Behandlung weitergeht mit ihm. Und ich habe das auch verstanden, warum die Austria ihn holt. Der Marco ist sicher in Österreich einer der besten Stürmer. Also da gibt es genug Argumente, warum er den holt, auch wenn er verletzt war. Aber wenn der Marco fit ist, kann er in Österreich jeder Mannschaft helfen. Und ich hoffe, dass er dann auch für die Austria seine Tore macht.
Ja, da sind schon einige Aussagen dabei, die auch aufhorchen lassen, tun dort die Haut gehen, würde ich mal sagen.
Ja, absolut, ja.
Muss man so festhalten. Also, ja.
Da kann man wirklich nur einen, so einen Hut ziehen. Also, aber man sieht, also mit so einer Einstellung, gell, was man, dass man wirklich noch sich raus handeln kann. Gell, und ich kann ihm alles Gute wünschen, Marco. Und ich bin auch überzeugt, so wie ich das jetzt da gesehen habe, dass er sicher wieder zurückkommt. Und das, ich glaube, das wird aber so, wenn einer so eine Einstellung hat, gell, das ganze Leben begleiten. Gell. Also er wird sich auch später mal leichter tun. Also ich kenne das, gell, wenn man schon als Junger so eine Einstellung hat, dass einen Willen, gell, was zu erreichen, gell, das wird einen das ganze Leben verfolgen. Und da wird er sich dann auch im zweiten Beruf dann nach der Fußballkarriere leicht tun mit so einer Einstellung.
Ja, mit Sicherheit. Schmunzeln Sie dann übrigens, wenn wir schon darüber reden, über die Einstellung, wenn Sie dann manchmal hören von Spielern, Kollegen, heute war es halt irgendwie nicht so einfach, weil die äußeren Umstände nicht so waren.
Ja, jetzt nehmen wir, jetzt sudert die selber schon wieder. Jetzt bin ich selber schon wieder im Training. Okay. Aber zeitlang hat es schon gegeben, wo ich mir dann selber so manchmal gedacht habe, das sind wirklich keine Probleme, Jungs, was wir da jetzt haben. Aber ja, man lernt Sachen ganz anders zu schätzen und ich glaube trotzdem auch, dass ich kleine Dinge anders zu schätzen gelernt habe. Und das ist, wie der Dietmar gesagt hat, glaube ich, für mein restliches Leben sicher sehr, sehr wichtig. Und weil es halt als junger Spieler, du kommst drauf, es geht immer von Spiel zu Spiel und du denkst nicht viel über andere Sachen nach. Und so ist halt einmal, wenn du out bist, dann musst du mal anfangen nachzudenken. Und ja, wie gesagt, also ich bin sehr dankbar, dass ich trotzdem die Möglichkeit noch immer habe, Fußball zu spielen. Und ich brenne auf jeden Fall drauf, dass ich bald zeigen kann, was ich kann.
Aber woher haben Sie diesen inneren Antrieb? Oder anders gefragt, wie viele Momente hat es gegeben, wo Sie gesagt haben, es reicht mit Fußball, es soll nicht sein?
Ja, ich denke, Anfang des Jahres bzw. Ende letzten Jahres war es sehr, sehr hart. Da war eine Zeit, wo ich wirklich dann schon am Überlegen war, macht das Ganze noch Sinn. Dann war es eben so, dass ich gesagt habe, aus Wien möchte ich nicht mehr weg. Also ich bin ja jetzt daheim und möchte mir mal so einrichten, weil ich habe dann, glaube ich, habe ich ein Jahr Wohnung gezahlt und habe dann nach 8 Monaten mal die Waschmaschine gekriegt. Also es war so, dass ich einfach nie daheim war. Und für mich war trotzdem einmal das Ziel, den Lebensmittelpunkt in Wien zu haben und von da zu arbeiten. Und es ist schon, wenn ich jetzt da zurückdenke, ein sehr, sehr großer Schritt gelungen. Der Prozess Anfang des Jahres war ja so, dass ich gesagt habe, wir können am Platz gehen, aber vor jeder Bewegung habe ich ein bisschen Angst. Und ja, an dem trotzdem auch zu arbeiten und im Kopf auch trotzdem danach zu arbeiten, das war sehr wichtig. Und ja, das hat mich jetzt dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
Ja. Dann würde ich vorschlagen, hören wir vor allem einen, der an Sie auch immer geglaubt hat, neben Stefan Haudum, der übrigens heute mit der Admira gegen die Vienna gewonnen hat. Haben Sie mir schon gratuliert?
Ja, auf jeden Fall. Ein Assist.
Ja, so sein. Aber dann hören wir Jürgen Werner, der hat Sie ja zur Austria geholt. Und dann hören wir hinein, wie er Ihre Zukunftsaussicht und Perspektiven sieht.
Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn der Marco Ragutz fit ist, ist er der beste Stürmer, der noch in Österreich spielt. Und wir haben damals geglaubt, wir machen ein Schnäppchen. Leider ist es anders gekommen. Aber ich glaube, am meisten hat es den Marco selber geschmerzt und ist auch an die Psyche gegangen, weil er natürlich auch zeigen wollte, was er kann. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass er das noch zeigt.
Wie sind Sie denn persönlich mit dieser Kritik umgegangen an diesem Transfer?
Na, ich glaube, wenn man das von außen betrachtet, kann man sagen, das war ein Blödsinn. Ja, aber ich habe immer an den Marco geglaubt. Das war ja auch so, dass wir beim Transfer alle ärztlichen Gutachten gehabt haben und geglaubt haben, das geht gleich wieder. Leider ist es anders gekommen, aber nur mal, ich glaube einfach an ihn und ich hoffe es vor allem für ihn, dass das wieder gut läuft.
Ja. Ist auch nicht selbstverständlich, oder? Dass man als verletzter Spieler dann auch einen 4-Jahres-Vertrag bekommt.
Auf jeden Fall. Also ich bin da, das habe ich glaube ich schon öfter betont, da sehr, sehr dankbar in Jürgen und auch im ganzen Verein, dass wir das damals gemacht haben. Ich habe mir das Ganze auch ganz, ganz anders vorgestellt. Aber trotzdem, dass nach wie vor die Unterstützung so da ist, das ist schon ein großes Zeichen und das spricht auf jeden Fall für den Jürgen und für die Austria.
Mich würde nur interessieren, entschuldige Martin, in dieser langen Phase des Verletztseins, da überlegt man ja viel, beginnt viel zu denken wahrscheinlich. Gab es da mal irgendwann Gedanken an den Plan B? Also was mache ich, wenn es vielleicht wirklich nicht mehr funktioniert? Was habe ich für Stärken? Wie kann ich eine zweite Karriere aufbauen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, Stand jetzt sehe ich mich schon noch im Fußball. Also es war auch so, dass ich trotzdem auch beim Erfolg vom LASK sehr, sehr viel mitgekriegt habe, wo ich denke, dass ich eventuell, wenn das eben nichts geworden wäre, vielleicht irgendwas gemacht hätte in dieser Richtung. Aber wie gesagt, zu viel würde ich gar nicht drüber reden, weil jetzt ist einmal wieder Fußballspielen angesagt und das ist jetzt einmal Priorität.
Genau. Ich wollte nur noch fragen, Dietmar Riegler, wie viel Geduld darf man mit verletzten Spielern haben, auch wenn es darum geht, eben Vertragslaufzeiten zu überlegen, ist ja immer ein schmaler Grat. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Aber man ist so, man hat natürlich Beziehungen zu den Spielern, was man im Laufe der Zeit aufbaut. Und wir haben ja auch schon Spieler gehabt, die über Jahre verletzt waren. Ich kann mich von Johnny Scherz erinnern und so weiter, wo ich auch kommuniziert habe mit ihm. Und ich, so, solange es in meinen Kräften ist, werde ich immer schauen, dass ich zu den Spielern halte. Und wir sind glaube ich, ein sehr familiärer Verein, also wo man, egal ob zum Spieler verletzt ist, was immer natürlich tragisch ist, oder ein Spieler, der Karriere beenden muss, gell, ist immer, also wirklich eine Herzensangelegenheit dabei, gell, wo man also wirklich versucht, ein gutes Einvernehmen zu finden, um den Spieler noch weiter beim Verein irgendwie zu binden, weil er doch Leistungen gebracht hat. Und gerade also bei uns, wo wir sehr familiär aufgestellt sind, sind wir da sehr bemüht, also da immer einen guten Konsens, also mit dem Spieler zu finden, wenn einer verletzt ist, beziehungsweise auch die Karriere beenden muss. Ja,
ja, natürlich, das ist immer entscheidend. Wenn man schon spricht, Marco Ragusch, Sie denken positiv. Es wird bald hoffentlich für Sie auch die Möglichkeit geben, in einem Pflichtspiel, ich nehme an, das wird dann in der zweiten Liga mal zunächst sein oder gleich in der Bundesliga. Ist das schon ausgemacht? Und wenn ja, wann könnte es soweit sein?
Ja, wir haben vor knapp 10 Tagen einmal gesagt, dass es sehr wahrscheinlich sein könnte, dass ich für die Young Violets nächste Woche vielleicht einmal auflaufe. 15 Minuten, 20 Minuten, also das ist jetzt einmal der Plan,
Regionalliga.
In der Regionalliga zu spielen, was mich natürlich sehr freut, und dass ich da einfach meine Minuten sammeln kann. Und ja, das ist mir jetzt eigentlich nicht egal, aber ich brenne natürlich auf jeden Fall aufs Fußballspielen, und ich denke, dass ich da auf jeden Fall eine riesengroße Freude haben werde, wenn ich da eingesetzt werde.
Ja, bei wie viel Prozent sehen Sie sich im Moment?
Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, weil wenn man 3 Jahre nicht spielt, dann ist es schwierig mit den 100%, aber ich denke, dass das einfach nur ein bisschen dauern wird, bis das alle Automatismen wieder komplett da sind, aber ich denke schon, dass ich auf jeden Fall auf 70-80% bin.
Ja. Mir fällt da nur ein, man hat ja früher immer gesagt, die Zeit, die man gefehlt hat, mal 2 braucht man, um wieder auf 100% zu sein. Das wünsche ich jetzt dem Marco Ragusch nicht. Ich
muss jetzt ganz ehrlich sein.
Ein bisschen schneller. Ja, also das wäre wieder ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob Sie die Geduld haben. Ne?
Das ist jetzt bei mir stimmt das mal 3.
Ja. Ja, mal 3. Also der Plan ist auf alle Fälle, dass es früher ist. Was in der Zeit ja auch war, ist, Sie waren ja auch beim ÖFB U21-Nationalteam, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, er war ja auch einer der Stürmer, die auf dem Sprung waren in die A-Nationalmannschaft. Wie geht es Ihnen, dass zum Beispiel Kollegen damals von der U21-Nationalmannschaft, Christoph Baumgartner, Romano Schmid, Marco Krühl, dann zum Beispiel bei der Euro in Deutschland dabei sind, treffen, mittlerweile in der deutschen Bundesliga alle sind. Wie sehr freut man sich mit diesen Kollegen, und gleichzeitig denkt man sich, eigentlich könnte ich da auch dabei sein. Und nein, bei mir könnte genauso der Karriereweg verlaufen.
Ich denke, da kann ich mein Ego sicher hinten anstellen, weil es ist schon sehr, 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 sehr große Leistung, die Jungs da jetzt da im Sommer abgeliefert haben bei der EM. Also richtig, richtig cool. Ich freue mich für jeden Einzelnen, und ich habe auch mitgefiebert. Und ja, ich denke, wie gesagt, es ist trotzdem nicht vorbei. Also es geht jetzt weiter. Ich habe jetzt sehr, sehr lange gekämpft, dass ich wieder auf das Level komme, jetzt, wo ich gerade stehe. Und ich bin noch lange nicht am Ende. Und ja, für mich persönlich, ich werde weiterkämpfen und hoffentlich mich dann auch durchsetzen.
Ja. Gut, das ist ja nicht der Einzige, der aktuell verletzt ist und auch ein Neuner ist. Ein anderer ist ja einer, der auch die Euro versäumt hat. Das ist der England-Legionär Sascha Kalajdzic. Und freue mich, wenn es funktioniert, dass uns jetzt zugeschaltet ist. Der österreichische Teamstürmer, der aktuell in der Reha ist, und zwar nach seinem 3. Kreuzbandriss. Da ist er auch schon. Hallo Sascha, schönen Abend.
Servus.
Wo erreichen wir Sie?
Ich bin in Kroatien, in Split,
ja,
am Flughafen.
Ja, gut, gut. Geht der Flieger eh noch nicht, oder? Hoffentlich. Haben wir noch ein paar Minuten.
Ja, noch 50 Minuten, das geht sich aus.
Das geht sich aus. In Split ist man ein bisschen legerer, wenn es um die Abflugzeiten geht und ums Boarding, habe ich gehört.
Ja, also, stimmt. Deswegen mache ich mir keine großen Gedanken.
Wie geht's? Aber die wichtige Frage, wie geht's Ihnen nach dem Kreuzbandriss, den Sie erlitten haben im Frühjahr im Dress, damals eben bei Frankfurt, wo Sie ja verliehen wurden von Wolverhampton?
Ja, es läuft derzeit echt gut. Also ich bin sehr zufrieden. Ich bin jetzt bald sind es 6 Monate nach der Operation. Und keine Ahnung, wenn man jetzt so nach Zeit geht, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wie es läuft. Also wir sind alle extrem zufrieden, ich habe keine Schmerzen, es geht alles relativ gut voran und ich bin sehr, sehr zuversichtlich.
Ja, der Optimismus ist natürlich bei Ihnen da. Könnte man sagen, Sie haben sehr viel Erfahrung mit Kreuzbandrissen. Aber wer hilft Ihnen trotzdem zu glauben, dass es auch nach dem dritten Mal wieder ein Comeback gibt, ein erfolgreiches wie eben schon bei den zwei Kreuzbandrissen davor?
Ja gut, allerwichtigsten sind meine Familie, also vor allem meine Frau und mein Kind, die mir viel Kraft gegeben haben. Vor allem auch mein Sohn, weil er eine Woche später zur Welt kam. Oder eine Woche vorher zur Welt kam und er hat mir schon noch mal eine extra Energie gegeben. Und ich habe ja auch nie gezweifelt an meinen Qualitäten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich weiß, dass ich es schon geschafft habe und es ist nichts kaputt, was nicht repariert werden konnte. Und deswegen mache ich mir da keine großen Gedanken. Es ist halt einfach nur blöd, weil es so lange dauert.
Ja. Also Ihr Sohn will Sie auf alle Fälle einmal auf dem Feld spielen sehen, das ist ja nachvollziehbar. Wie sieht jetzt der Plan konkret aus mit Training, Mannschaftstraining und möglicherweise auch einem Comeback?
Also ich bin noch nicht im Training, noch ein bisschen weit entfernt vom Mannschaftstraining. Ich würde sagen, ich gehe jetzt ins letzte Drittel der Reha und man hat mir gesagt, dass man mit mir wieder komplett fest plant im Jänner. Ich glaube, vielleicht schaffe ich es auch früher, aber wie gesagt, ich war mit da keinen Druck, weil vor allem, wie du es gesagt hast, nach dem dritten Mal, glaube ich, sollte man nichts überstürzen.
Ja, wie ist der Kontakt mit Wolverhampton? Sie haben ja dort Vertrag bis 2027. Kann es dann sein, dass Sie ein Comeback dann wieder bei einem anderen Club leisten können oder gibt es da noch keine Pläne?
Nein, da gibt es keine Pläne. Also ich mache meine Reha auch ganz normal in Wolverhampton. Ich war jetzt das Wochenende wegen einer Hochzeit von einem Freund in Kroatien. Aber sonst bin ich ganz normal in England und mache dort meine Reha. Und es läuft, wie gesagt, alles gut. Der Kontakt ist da. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auch noch zu früh, sowas zu besprechen oder zu bedenken. Aber ich glaube, dass ich ganz normal zumindest mal bis Sommer in England bleibe. Oder beziehungsweise jetzt mal bis Jänner und dann einfach wieder anfange zu spielen oder hoffentlich meine Minuten mache und dann, wie gesagt, ist wichtig, dass mein Körper einfach wieder im Rhythmus findet und einfach sich stabilisiert.
Sascha, wir haben gerade vorhin auch über die Euro gesprochen. Wie hart war es für Sie, nicht dabei sein zu können, die Kollegen zu sehen, wie sie erfolgreich auch gespielt haben, letztlich dann im Achtelfinale gegen die Türkei ausgeschieden sind?
Ja, es war extrem schwer. Also ich glaube, das ist für keinen Sportler einfach, wenn du so ein großes Event verpasst. Ich meine, ich bin froh, dass ich eins erlebt habe. Oder mit der U21M habe ich ein anderes großes Event auch schon erlebt. Aber das ist schon cool. Und vor allem das erste Mal da bei der EM war noch Corona, da waren die Stadien nicht voll. Deswegen war es vielleicht nicht so besonders wie jetzt. Und vor allem im Nachbarland in Deutschland. Ich habe mich extrem darauf gefreut. Und deswegen bin ich auch nach Frankfurt gewechselt, um regelmäßig zu spielen. Um meine Einsatzzeiten die Chancen zu vergrößern. Aber es war extrem schwer. Aber ich habe es irgendwann akzeptiert. Ich war auch gegen die Niederlande im Stadion in Berlin, habe angefeuert, war danach auch im Teamhotel mit der Mannschaft, habe allen gratuliert. Alle haben es wirklich genossen und du hast einfach gemerkt, die Atmosphäre war richtig geil.
Ja. Und ich sage mal so, gegen die Türkei hätte man sie gut gebrauchen können mit ihrer Kopfballstärke. Dann wäre es vielleicht noch weitergegangen im gesamten Bewerb. Zum Abschluss, ja, bitte.
Nein, ich glaube, es war extrem unglücklich. Und ich glaube, dass man in keine Ahnung, gefühlt 10 Spielen hätte man das wahrscheinlich nur 8 oder 9 Mal gewonnen, das Spiel. Aber dieses eine Spiel war halt irgendwie wie verhext. Und der Dorman hat auch gut, sehr gut gehalten. Ja, es ist halt eine EM. Du verlierst ein Spiel und bist weg. Deswegen ist es bitter gewesen. Ich war auf jeden Fall traurig.
Genau. Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch Ihr letztes Tor zeigen. Das haben Sie für Frankfurt, war auch das einzige in der Conference League gegen Saint-Gilloise erzielt. Und das soll irgendwie vielleicht auch Mut geben für Sie, dass es dann bald, spätestens 2025, wieder Tore von Sascha Kalajdzic gibt. Egal bei welchem Team. War schön.
Ja,
überlegt.
Also, ne? Es gibt auf jeden Fall Kraft und noch gegen einen richtigen Tormann.
Ja.
Gegen einen Heinze Lindner.
So ist es.
Der hat mir in der Halbzeit ist er mich angegangen.
haben mich gefragt, ob ich auch dorthin schicken wollte oder wie ich das gemacht habe. Und ich habe gesagt, ich weiß, wo du hinfliegst. Genau. Deswegen war es nicht schwer.
Ist angekommen. Besten Dank, guten Flug auf die Insel. Alles Gute.
Dankeschön.
Für die Reha und dann hoffentlich sehen wir Sie bald wieder auf dem Spielfeld.
Dankeschön und auch liebe Grüße zurück und auch an den Marco nochmal gute Besserung. Bleib dran, ich weiß, wie es ist und ich weiß, du bist ein sehr, sehr guter Spieler und bleib einfach dran und du wirst sehen, es kann alles wieder schnell in die andere Richtung gehen. Ich weiß es aus Erfahrung.
Marco.
Ja, danke. Danke. Dir auch alles Gute.
Bitte. Gut, danke, dann, ich muss jetzt meinen Flug erwischen.
Ja, Sascha, nicht, dass wir schuld sind. Also, ciao, ciao. Ja, also, alle optimistisch, ist eigentlich schön zu sehen, oder?
Herrlich, ja. Und zwei coole Stürmer finde ich auch vom Typ her, beide technisch stark, obwohl sehr groß gewachsen. Also macht schon Spaß, wenn die beiden fit sind, ihnen zuzusehen. Hoffentlich bald wieder.
Ja. Und wir haben eben über die Euro auch gesprochen, Dietmar Riegler. Auch für Sie als Aufsichtsrat der österreichischen Bundesliga, war ganz überrascht, 17 Spieler aus der österreichischen Bundesliga waren insgesamt bei der Euro dabei. Mehr als aus der portugiesischen oder aus der niederländischen oder aus der belgischen Liga. Was sagt uns das?
Ja, dass in Österreich momentan guter Fußball gespielt wird, ja, dass das funktioniert. Ja.
Genau, so soll es auch sein. Wie waren Sie zufrieden mit der österreichischen Nationalmannschaft?
Ja, absolut. Also ich war auch selbst in Berlin, haben wir die zwei Partien angesehen gegen Polen und Holland. Also war eine Stimmung, also sensationell. Ich glaube, da ist ja wirklich alles wieder, ganz Österreich war ein Fußballfieber und das hat wirklich sehr viel beigetragen, dass die Zukunft auch sehr gut wieder jetzt, sagen wir mal, ein richtiges Leben drinnen ist, also jetzt im österreichischen Fußball. Und na, da muss man wirklich allen ein Kompliment aussprechen, also vom Teamchef angefangen bis zu sämtlichen Spielern, die dabei waren. Also man hat gesehen, also was man erreichen kann, also mit einem Zusammenhalt. Das hat man so richtig gespürt, also wie der Zusammenhalt in der Mannschaft ist und ja, also nur wirklich Gratulation dem ganzen Team, ja.
Genau. Sie werden gerade von einer Fliege attackiert, aber
du warst vorher bei mir, da habe ich irgendwie.
Ja. Ein WAC-Fan. Wir haben hier einen WAC-Fan. Offensichtlich im Talk-Kontore-Studio. Und weil wir schon über oder mit Sascha Kalajdzic gesprochen haben und Wolverhampton, startet ja am kommenden Wochenende dann die Premier League, die neue Saison. Die gibt es natürlich wieder live auf Sky Sport Austria zu sehen. Einige Spiele jedes Wochenende. Die Wolves übrigens spielen gleich in London gegen Arsenal, also die hätten natürlich den Sascha Kalajdzic ganz gut gebrauchen können bei dieser schweren Auftaktbegegnung. So viel also zum Thema Verletzungen und offensichtlich dann auch in den nächsten Wochen Marco Ragusch retour und dann hoffentlich in den nächsten Monaten auch Sascha Kalajdzic retour. Dietmar Riegler, haben wir schon gehört, bei Ihnen waren die Verletzungen nie das ganz große Thema, oder? In Ihrer Karriere, da ging es eher darum, dass der Beruf dann wichtiger war und deswegen ist die Profikarriere dann auch beendet worden, ne? Kann man das so sagen?
Ja, gut, das in meiner Kindheit hat eigentlich nur Fußball gehen, ja, das ist schon richtig. Ja. Mit meinem Bruder war nur auf den Fußballplätzen zu finden. Ja. Schule war nicht so interessant, aber ich habe es dann schlussendlich doch geschafft, auch die Motorrad zu machen. Ja. Und mit der HTL Wolfsberg sind wir seit damals als österreichischer Oberstufenmeister geworden in Österreich, haben wir in Wien gespielt gegen BG Burgenland.
Welche Position, Entschuldige?
Ich war
Trainer.
Damals, zur damaligen Zeit war ich Stürmer, aber die Nummer 9 gehabt. Also so. Natürlich, was ich nach körperlich so die Höhe dann so erreicht habe wie du, also habe ich dann mich zurückfallen lassen und bin dann ins Mittelfeld gegangen.
Ja. Das haben wir gar nicht gewusst. Für mich waren Sie immer nur ein offensiver Mittelfeldspieler.
Ja, das war dann also später dann eigentlich. Ja. Mhm. Weil ich habe dann die Karriere mal kurzzeitig unterbrochen. Ja. Habe mit 27 komplett zum Fußballspielen aufgehört, war 3 Jahre nie auf dem Fußballplatz und dann mit 30.
Ich glaube, die EFA hat dann zum Comeback überredet.
Genau, die Waltraud war dann auch dabei. Gell? Also das war jetzt ja eine lange Geschichte, kurz erzählt. Ja. Bei einem Ausflug von einer Faschingsrunde her, habe ich dann zur späteren Uhrzeit den damaligen Prinzen, der Obmann bei St. André war, habe ich mich überreden lassen, wieder bei St. André mit 30 Jahren.
Nach der Gemeinde von Wolfsberg.
Genau, wieder zum Fußballspielen zu beginnen, ja, und anzufangen. Ja. Und dann habe ich wieder angefangen, damals in der 6. Liga. Und sind wir dann gleich zweimal hintereinander aufgestiegen und dann 3 Jahre später bin ich dann dort noch Präsident geworden und
dann haben sie alles übernommen, ne? Und
so ist es.
Und dann gab es ja Spielgemeinschaft mit Wolfsberg.
Genau, und dann ging's mit Zeit, wie man dann mit Wolfsberg, also, oder generell der Verein St. André immer besser in Schwung gekommen ist, also schon Regionalliga und schon immer so ein bisschen Zeichen waren, also Aufstieg in die zweite Division, die zweite höchste Liga in Österreich, haben wir dann geswitcht, also haben wir dann WRC und St. André getauscht, ja, und jetzt sind wir circa 15 Jahre in Wolfsbeck also tätig und ja.
Und sehr erfolgreich. Aber Sie haben schon so viel und schon schön zusammengefasst. Seit 2012 ist also der WRC ein fester Bestandteil der österreichischen Fußball-Bundesliga. Und da hat es tatsächlich auch in dieser Zeit viele Auf- und Abs gegeben. Markus Klima und Marcel Pravda blicken zurück.
Okay. Spannend. Dietmar Riegler und der WRC. Durchaus eine Erfolgsgeschichte. Wer hätte das gedacht?
Ja, Bundesliga, das war ist das Höchste im Fußball, was jemand erreichen kann. Ne? Und ich, es war nicht einmal ein Traum für mich gedacht, dass wir mal in die Bundesliga kommen. Und gerade jetzt im zweiten Jahr, wo jeder gesagt hat, das wird jetzt das Schwierigste. Jahr.
Heilig Brasil! Jetzt aber Brasil!
Hier im elitären Kreis der Bundesliga, da fühlen sie sich wohl, die Rieglers.
Alles, was jetzt kommt, ist eine Überraschung. Mich freut es aber für alle Anhänger, die hier sind, für alle, die den Verein unterstützen. Die haben alle mitgearbeitet und das ist der Lohn, dass wir jetzt Bundesliga spielen und ja, das soll es lange so bleiben.
Und was ist aus diesem tollkühnen Plan geworden? Nur Sturm, Salzburg, Rapid und die Austria spielen länger ununterbrochen in der Bundesliga. Mit dabei insgesamt 12 verschiedene Trainer. Große Namen, bekannte Gesichter, große Erfolge und Emotionen. Aber es ist auch eine Zeit, in der die handelnden Personen nicht selten auf eine harte Probe gestellt werden.
Ich sage mal so, es muss jetzt schleunigst was ändern. So kann es natürlich nicht mehr weitergehen.
Und wenn es einmal brennt, muss er her, Didi Kübauer. Ein Highlight sichert dieses Ligaspiel gegen Salzburg. 20.000 im Wörtherseestadion. 10 Jahre ist das nun her.
Bundesliga nach 8 Spieltagen.
Ich meine, wir dürfen nicht ausgehen, dass WRC jetzt dann wahrscheinlich die nächsten 15 Wochen auf Platz 1 steht. Aber es war einfach, es ist ein Moment, den was man einfach mitnehmen will und sich darüber freuen kann.
Immer wieder echte Highlights.
Da sind wir stolz.
Also, wenn es ein Bier gewesen wäre, weißt du? Aber jetzt riecht es doch hier nach Himbeersaft auch noch. Okay. Also das ist ekelhaft, oder?
Ich hab deine Augen schon gesehen, da kommt was Schlimmes, ja. Aber, ja.
Auch von hinten.
Wir freuen uns.
Das war wenigstens Bier.
Unvergessliche Siege, wie zum Beispiel in Gladbach. Und einmalige Begegnungen. In der Saison 2021 überwintert Wolfsberg nach dem Triumph über Feyenoord gar im Europacup. Das bleibt nicht ohne Folgen.
Wie alle sagen, also eine große Sensation, was uns da geglückt ist. Für Wolfsberg, für Kärnten, für Österreich.
Und wenn es einmal nicht recht läuft, dann öffnet sich wieder eine Tür für Didi Kübauer. Teil 2. Seine Bühne. Im verflixten 13. Jahr Bundesliga Wolfsberg.
Wie schnell das geht, ist der Narisch.
Ja, da ist er wieder, in Wolfsberg, die Kübauer. Aber war ein schönes Bild, oder?
Super.
Oder?
Ja, überrascht, war sehr gerührt.
Ja, und da hat man dann irgendwie das Gefühl, dass man zu Recht, oder? So viel
genau,
das Geld, aber vor allem auch Energie in diesen Club steckt, oder?
Ja, das ist ein Teil Fußball. Gell? Also so wie man jetzt Unternehmer ist und da habe ich meine verschiedenen Spartenbereichen, ist im Fußball genauso ein Bereich, was dazugehört. Und möchte ich einmal Danke sagen an die gesamten Mitarbeiterteam, also von meinen Unternehmen und mit meinem Partner gemeinsam. Also haben wir auch sehr viel erreicht und nebenbei ist der Fußball, was komplett dazugehört und alle stehen dahinter und das ist ja schön. Und wie wir gesehen haben, also meine Frau, die Waltraud, die ist ja, lebt ja das fast noch mehr wie ich. Gell? Und
das wissen wir alle.
Das vereint uns auch. Gell? Und, ja.
Ich glaube, sonst geht es auch gar nicht, oder?
So ist es ja.
Das ist schwierig. Aber Philipp, du verfolgst ja auch die Liga seit 20 Jahren rund und damit den WRC komplett in der Bundesliga.
So lange bin ich schon dabei,
ja. Ja. Du bist auch nicht mehr der Jüngste, können wir jetzt rücksagen. Wie gut hat sich der WRC in die Bundesliga akklimatisiert, beziehungsweise wie fix ist eigentlich der WRC ein Bestandteil? Oder ist überhaupt noch wegzudenken?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich würde nicht nur das Sportliche anreißen, sondern weil ich ja tatsächlich schon lange dabei bin und den WRC auch oft begleitet habe, live vor Ort war und das Ganze mitbekommen habe, wie auch die Riegers prinzipiell mit Menschen umgehen. Das weiß ja nicht jeder Fan daheim wahrscheinlich. Ja, da ist ein... Aus objektiver Fansicht vielleicht ein schwerreicher Mensch, der Zampano in Wolfsberg und der sich da so einen Spaß gönnt. Aber wenn man das irgendwie betrachtet vor Ort und sieht, wie liebenswert, ja, also sowohl die Walter als auch du, wir kennen uns schon so lange und mit allen umgeht, ja, und es ist egal, wer da ihnen gegenübertritt, ja, also das ist völlig wurscht, ob jetzt ein ganz wichtiger unter Anführungszeichen oder der normale Fan. Es ist immer die gleiche Herzlichkeit, die gleiche Wärme zu spüren und das macht mich schon sehr besonders und da merkt man, glaube ich, auch, dass da irgendwie auch ein Self-Made-Man steht, der geerdet ist, der weiß, wo er herkommt. Und das ist für mich sehr imponierend und deswegen wollte ich jetzt mal nur auch diese Seite hervorheben, weil die sieht man von außen nicht so, da haben wir halt mehr Einblick durch unseren Job, ja, und können das aus nächster Nähe beobachten und das finde ich schon sehr beeindruckend, ja. Auch das Menschliche einfach. Ja.
Genau, ab uns ist ja Redefreiheit, insofern darfst du alles hervorheben, was du möchtest. Marco, ist es auch für einen Gastspieler so freundlich, wenn man nach Wolfsburg kommt?
Ich denke, es war nicht immer so leicht. Ich weiß nicht, wie viele Siege ich dort gefeiert habe. Ich glaube, nicht allzu viel. Aber auf jeden Fall ist schon bewundernswert, dass ein vermeintlich kleinerer Verein so lange in der Bundesliga ist. Dann vorher angesprochen, international. Ich kann mich nur genau erinnern an das 4-0 gegen Gladbach auch. Das ist schon sehr, sehr besondere Momente, glaube ich, auch sind. Und ja, da gehört auf jeden Fall ein gutes Leadership dazu und Menschenführung, damit sowas möglich ist. Und was wahrscheinlich nicht allzu selbstverständlich ist im Fußball. Und natürlich eine große Leistung vom WRC in den letzten Jahren. Ja.
Genau. Nicht immer glücklich sind auch die Schiedsrichter, wenn sie nach Wolfsburg kommen. Dietmar Riegel, Sie haben heute schon gesagt, manchmal ist man mit zu viel Energie auch vielleicht dabei. Dann gab es ja auch im Herbst 5 Heimspiele Sperre, also keine Aufenthaltserlaubnis für Sie im Spielertunnel Kabinenbereich. Dann gab es ja die nette Idee auch von den Verantwortlichen des WRC, dass trotzdem der Dietmar Riegler irgendwie im Spielertunnelbereich steht. Da sehen wir Ihre Frau und den Pappkameraden. Ja, gibt es den noch?
Den gibt es auch. Vielleicht kommt die Zeit wieder, wo man brauchen werden.
Aber die Frage ist ja trotzdem, ich weiß schon, die Gefahr ist halt gegeben, wenn man in diesem Bereich ist. Haben Sie einmal überlegt, ob Sie sich vielleicht weiter weg vom Spielfeld platzieren? Weil dann hört man Sie unter Umständen nicht, wenn Sie vielleicht einmal ein kritisches Wort finden sollten.
Nein, ich bin natürlich sehr voll dabei, also und da bin ich sehr emotional auch und ich möchte halt die Nähe zur Mannschaft haben, ganz ehrlich. Gell? Und auch wenn ich jetzt ein Auswärtsspiel anschaue, in einem fremden Stadion, versuche ich immer irgendwo einen Platz zu finden, wo ich ziemlich allein bin, also wo ich nicht so zwischen den Menschen drinnen bin, weil ich möchte nicht diskutieren, da möchte ich selbst das Spiel für mich genießen können, anschauen und eben mitleben, ja. Und deswegen hat sich das so ergeben, also schon bei den Aufstiegsspielen, wie wir von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen sind. Also seitdem stehe ich immer schon im Tunnel und das ist also mein Platz. Ja,
passt auch so. Und ich meine, es ist ja in 13 Jahren ist ja, glaube ich, zweimal hat Strafen gegeben und einmal eben, also Geldstrafen und einmal eben diese Sperre von 5 Spielen im 2023. Das heißt, man könnte sagen, es ist auch alles überschaubar bei so vielen Heimspielen und so vielen Spielen und
insgesamt. Also ich muss schon auch sagen, also zeitweise geht man schon also ein bisschen das Fingerspitzengefühl von den Schiedsrichtern ab. Ich meine, freilich, es gibt solche und solche. Gell? Also das ist für mich verwunderlich. Also mit manchen kann man das wirklich gut diskutieren und ausreden und manche lassen sich überhaupt nicht zu einem Gespräch hin und das tut vielleicht ein bisschen weh. Gell? Und ja. Dann umso umso emotionaler wird man dann vielleicht, wenn man dann so behandelt wird, so, so ein bisschen abschüssig und so, dass man, ja, okay, ist so und schauen wir, wie es weitergeht.
Genau, genau. Wollen wir eher über Sportliche reden? Mhm. Schiedsrichter sind ja manchmal fast zu oft zu viel ein Thema. Didi Küpper haben wir gesehen, ja? Mhm. Nach 9 Jahren Retour. Wie, war für Sie glasklar, nachdem er auf dem Markt war, dass Sie ihn holen? Weil ich meine, Küpper hat erfolgreich gearbeitet, aber dann eben am Schluss musste auch er bei Ihnen gehen. So ist es ja nicht.
Ja, aber es war auch die Trennung damals, also keine schlimme. Ne? Also
nein, wir, aber wir haben, halt sportliche Misserfolge.
Wir haben uns getrennt, wir haben uns auch sehr gut verstanden während der Trennung und nach der Trennung. Ich habe natürlich seinen Lauf da mitverfolgt, also nach unserer Zeit, er war überall erfolgreich, mit St. Pölten, wo es begonnen hat, der nächste Verein, dann also mit Rapid und LASK, also er hat wirklich also aus einer Mannschaft das Maximale rausgeholt, was er schon bei uns geschafft hat, gell? Und das hat mich schon also fasziniert und auch, ich wollte jetzt wieder mal so einen Trainer haben, der wirklich einmal wieder das Kommando so richtig vorgibt und das Ganze mal so anheizt, gell? Weil ich glaube, die letzten Trainer, die ich gehabt habe, die waren also zu, was soll ich sagen, kann man zu brav oder sonst irgendwie sagen, also zu gut, gell? Das, was die Mannschaft von meiner Meinung nach ein bisschen ausgenutzt hat. Und da wollte ich jetzt schon einmal, jetzt wieder mal ein bisschen einen Zunt reinbekommen und ich habe mit mehreren Trainern natürlich Gespräche geführt und ich habe es eigentlich vorher schon geahnt, dass das Ergebnis so sein wird, wie es dann gefallen ist. Aber es war, hat mich dann auch überzeugt, wie ich da mit anderen Trainern auch gesprochen habe, dass die beste Lösung jetzt für mich der Didi Küpper
ist. Aber ist er wohl noch so hart wie früher? Weil,
nein, er hat sich sicherlich auch schon geändert.
Also, bist du enttäuscht quasi, dass er nicht mehr diese diese harte Ansprache wie früher.
Er macht genau das, was ich mir vorstelle, so wie ich mir erwartet habe, so tritt er auf und er ist natürlich auch älter geworden und hat natürlich gewisse Erfahrung und hat dazugelernt natürlich und na, es ist
und wir können auch vielleicht sagen, es ist vielleicht auch seine letzte Chance in der österreichischen Bundesliga, die sie ihm gegeben haben, denn er hatte schon sehr viele Vereine gehabt und ein paar, glaube ich, scheiden ja prinzipiell aus und zum Beispiel das, der Club, wo Marco Ragusch arbeitet.
Und, aber ich bin froh, dass es so ist, dass wir ihn jetzt haben und schauen wir mal, was rauskommt.
Genau. Und er ist ja auch einer, der immer wieder auch von Sportdirektoren und Präsidenten einiges auch einfordert. Kimberly Budinski hat mit ihm heute auch noch gesprochen.
Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm? Erfüllt er Ihnen alle Wünsche, die Sie gerne hätten?
Muss ich jetzt liegen oder was? Nein, ich denke, natürlich ist es so, dass wir viele Abgänge gehabt haben, viele Stammspieler verloren haben und natürlich ist es dann auch so, dass man dann neue Spieler finden muss. Das ist schon so, also da ist er schon dahinter, dass wir neue Spieler bekommen. Wir haben schon einige bekommen und auch der Präsident weiß ganz genau, dass uns noch was fehlt, aber grundsätzlich ist es schon so und da muss man froh sein, dass wir solche Leute im österreichischen Fußball haben, die nur dabei sind, die im Prinzip Geld investieren und deshalb ist es in Wolfsburg wunderbar so, wie es ist. Und natürlich wäre es umso schöner, wenn wir dann gemeinsam mit der Mannschaft Erfolg haben könnten.
Was macht Ihnen beim WRC aus für Sie als Präsidenten?
Ja, es ist einfach so, wenn du in einer kleinen Stadt eigentlich das über so lange Zeit machst, da musst du schon gewisse Qualitäten haben, ohne Zweifel. Und ich denke, dass er ganz genau weiß, wie der Hase rennt im Fußball. Natürlich stehen wir ihm dabei bei manchen Dingen. Ich glaube, er hat sicher erkannt, dass ich ihm immer ehrliche Antworten geben würde, also wenn es jetzt um Spieler geht. Und deshalb, glaube ich, haben wir es immer gut verstanden.
Ja, ehrlich ist er, auch direkt, wie wir alle wissen, auch wir als Medienvertreter. Ja, hat Wünsche, Stürmer, kommen noch welche?
Wir sind dabei, ja. Es wird sich sicherlich noch was ergeben jetzt in der Transferzeit, ja. Absolut. Ja. Ja. Ich meine, das hat man auch heute auch gesehen, gell. Also vorne hat man zu viele Bälle auch, die, wenn wir schon mal im vorderen Bereich waren, dass er zu viele Bälle wieder leichtfertig hergeschenkt. Und ich glaube, dass das jetzt momentan also unsere Schwäche ist und da werden wir sicherlich schauen müssen, dass wir auch was Besseres finden.
Ja, es geistert der Name Daniel Fila herum. 21-jähriger Tscheche, gehört Slavia Prag, war zuletzt an Teplice verliehen, hat dort auch viele Tore erzielt in der letzten Saison beim tschechischen Erstligisten. Sie lachen? Noch nie gehört, gell?
Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Ja. Nein. Aber wäre das einer?
Ist einer, der, ja, was mir interessiert sind, absolut.
Genau. Ja. Mhm. Aber der ist eben noch 2 Jahre unter Vertrag, das heißt, der wird nicht ablösefrei sein, können wir davon ausgehen. Ne?
Ja, da gibt es mehrere Optionen, ja, und die Gespräche sind aber im Laufen. Ja.
Ja, aber das heißt, wie lange lässt man sich Zeit? Bis 5. September, bis die Transferzeit vorbei ist? Oder kann es jetzt wirklich schon rasch gehen?
Es liegt momentan, muss ich sagen, bei diesem Spiel nicht an uns, sondern an Slavia Prag, ja, die noch nicht bereit sind, es ihm herzugeben. Ja. Das ist momentan jetzt. Wir sind auch noch bei anderen Spielern hinterher und wir sehen, also, was sich noch ergibt. Gell, das Zeitliche jetzt schon ein bisschen anfängt zum brennen, wo man sagt, okay, jetzt wird es Zeit, wissen wir schon natürlich, aber ja, man kann es natürlich jetzt nicht über das Knie brechen, man muss die Geduld einfach noch haben. Ja,
ja, und auf der anderen Seite gibt es ja möglicherweise noch einen Abgang, wobei das haben wir das entscheidende Veto oder eben auch nicht, Diano Ballo, Angebot aus Russland zu SG, ist es auch schon eingetroffen?
Nein, bei mir am Tisch noch nicht, weil ich es vorher schon abgelehnt habe. Also ich habe das nur über seine Berater erfahren, dass der Lokomotive Moskau Interesse hätten mit einer keiner schlechten Summe. Aber wie gesagt, also für mich spielt jetzt momentan nicht das Geld Gründen? Diano Ballo ist jetzt für mich ein Unterschiedsspieler momentan. Also den brauchen wir ein bisschen Brot und es geht uns jetzt, ich möchte jetzt nicht irgendwie hochnäsig sein, aber momentan nicht ums Geld, sondern ich möchte jetzt schauen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Wir haben jetzt Spieler verloren, die uns sehr viel geholfen haben die letzten Jahre. Aber jetzt muss man schauen, dass wir eine starke Mannschaft für die neue Saison haben und da würde ein Diano Ballo absolut abgehen. Aber ich kann schon verkünden, ich bin heute mit seinem Berater vor dem Spiel zusammengesessen, wir haben uns geeinigt und es muss nur noch der Vertrag gemacht werden.
Also eine Verlängerung?
Eine Verlängerung von 3 Jahren.
Vorzeitige Verlängerung. Gut, das heißt, damit ist das Thema eigentlich auch vom Tisch. Genau. Er bleibt da. Wäre sowieso schwierig gewesen, oder? Weil ich höre nur, wie kompliziert das ist, auch beim Ersatztorhüter von Sturm, der ist ja auch von Moskau gekommen, rein die finanzielle Abwicklung ist nicht so ganz einfach aktuell. Aufgrund der Ereignisse.
Aber eigentlich trotzdem, unglaublich, vor ein paar Jahren oder vor 18 Jahren hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, okay, so ein Millionenangebot, was es wahrscheinlich gewesen wäre, einfach unter Anführungszeichen auszuschlagen oder ausschlagen zu können. Und das spricht ja auch einiges für die Arbeit, die da mittlerweile geleistet wurde.
Ja, es ist wirklich für uns unvorstellbar, gell? Wenn man wirklich bedenkt, was das für Summen sind. Also so 5 Millionen, dann sage ich immer einen richtigen Geld in Schilling umgerechnet, das tue ich nicht immer. Ne? Ja. Also wie viele Millionen das sind.
70 Millionen Schilling, kann man sagen. Das war die Währung, Marco. Du fast auf der Welt warst. Ja. Könnte man sagen. Aber apropos Transfers, machen wir vielleicht auf die Top-Transfers des WRC einen Blick, da sieht man dann schon, was da in den letzten 4 Jahren alles passiert ist. Der Reihe nach, also Bamba im Jänner, 5 Millionen nach Frankreich, weiß man, damit hat es eigentlich begonnen, 2020 nach Spanien, 4 Millionen. Boaci, jetzt 3 Millionen. Lochoschwili vor 2 Jahren 1,6. Tai Paribo 1,4. Und Veratschnik, der wäre dann der Nächste, der ist jetzt auch gegangen nach Mainz, knappe Million. Partizipiert man da auch mit? Salzburg, Sturm, dass es eben die österreichische Liga ganz einfach auch an Wert gewonnen hat und dadurch sind Spiele auch mehr wert geworden?
Ja, auf alle Fälle. Aber ich glaube, dass die österreichische Liga nicht schlecht ist. Das habe ich schon vorher erwähnt. Also wir sind also international. Also natürlich hat Salzburg uns den Weg gezeigt. Also haben dann sehr viele den Weg also nachgemacht. Und dadurch profitieren wirklich also sehr viele Vereine aus ganz Österreich. Und international sind wir wirklich, oder wenn wir schon vorher von Nationalteam gesprochen haben, also ist wirklich ein gutes Auftreten. Und das zeigt schon, dass in Österreich momentan gut gearbeitet wird, dass die Liga in Österreich nicht schlecht ist. Man merkt das immer wieder, wenn man einen Spieler aus anderen Ländern herbekommt, die müssen also mit der Geschwindigkeit umgehen können, gell? Und noch lernen. Gell? Und da merkt man schon, dass in Österreich so sehr guter Fußball gespielt wird. Und speziell also beim WRC, jetzt bei uns natürlich, wie ich schon eingangs erwähnt habe, bekommen wir sehr viele Bewerbungen rein von Beratern, von Spielern, die jetzt natürlich aufspringen möchten auf den Zug, wo man sieht, dass er was WRC für einen Sprung dienen kann, also für was der WRC da sein kann und Spieler weiterentwickeln kann. Und da möchten jetzt natürlich sehr viele auf diesen Zug aufspringen.
Das funktioniert, weil wenn Sie jetzt sagen, Diano Ballo exklusiv, dass er den Vertrag verlängert, der ist natürlich dann auch eine Aktie mit weiteren jungen Spielern, Jasic, nur als Beispiel auch zum Beispiel, dann hat man natürlich noch weitere Aktien auch dabei. Ne?
Auf alle Fälle, also wir haben die letzten Jahre zum Beispiel sehr viele also U21-Nationalspiele gehabt, also ich kann mich erinnern, einmal hat es eine Startaufstellung gegeben, also wo 5 WRCler fix dabei war. Ne? Und wenn man sagt, okay, das ist schon etwas Besonderes, wenn man bedenkt, dass wie groß Salzburg, Sturm, Rapid und so weiter ist. Also das hat uns schon sehr stolz gemacht. Aber es ist dann wichtig, dass die Spieler nicht stehen bleiben in der Entwicklung, sondern auch dann weiterarbeiten. Ne? Mhm. Und das sage ich immer wieder bei jedem Akademiegespräch, wenn ich dort auf Besuch bin, wenn einmal die Möglichkeit da ist, sich Fuß zu fassen in der Profimannschaft, dann dürfen sie nicht aufgeben, dann müssen sie, das ist erst der erste Schritt getan. Ne? Marc wird es auch wissen, ne? Dann fängt erst alles an. Es sind noch so viele Lernphasen, die sie da überwinden müssen und durchbeißen müssen. Und das ist dann das Ausschlaggebende, ob sie dann den Weg dann weiter schaffen oder nicht.
Ganz zum Abschluss nur noch, weil Sie sagen, es könnte noch ein neuer Stürmer kommen. Es wird ein neuer kommen und er wird ein Legionär sein. Man hat ja dann 8, 9 Legionäre, Österreicher Topf. Mhm. Bleibt der WAC dabei oder wird das sagen, so wie viele andere mittlerweile schon, wir nehmen nicht teil?
Naja, das ist immer eine Diskussion, was wir jetzt momentan haben. Ne? Also es wird natürlich ein Legionär sein, wenn ein zusätzlicher Stürmer kommen wird. Dann haben wir also 8 in der Mannschaft, da muss man schauen, wie man das dann handeln kann. Sollte es dann nicht der Fall sein, dann wird der WAC ebenfalls verzichten müssen auf den Österreicher Topf.
Ja, ja gut. Und dann muss man vielleicht Sie auch als Aufsichtsrat der Bundesliga überhaupt über den Österreicher Topf und über das Reglement vielleicht noch einmal diskutieren. Ne?
Wird sicher.
Weil ein 35-jähriger Österreicher zählt mehr als eben ein 20-jähriger möglicherweise Spieler aus dem Ausland.
Ne? Naja, es kommt ja noch dazu. Also sind die Zweitliga-Vereine, muss ich sagen, auch sehr hart, gell? Weil wir wollten unbedingt einen Spieler aus der zweiten Liga heuer verpflichten und da hat es Ablösesummen, die höher waren wie beim Baratschnik. Und das kann nicht sein. Also das also nicht einmal Stürmer, sondern Außenverteidiger, jetzt nichts gegen Außenbahnspieler, aber trotzdem, gell, kann man nicht also einen aus der zweiten Liga jemand holen. Gell. Und das ist halt der Nachteil, dass man von Ausland die
Erfolge des Österreicher Topfs, ne? Die wissen natürlich. Bekommt, ja. Also ist ein Thema, das uns sicher noch beschäftigen wird, höre ich auch von anderen Clubs, dass man eben den Österreicher Topf vielleicht tatsächlich reformieren muss, weil eben die Idee zwar gut ist, aber eben vielleicht auch angepasst werden muss. Genau. Abschließend bedanke ich mich bei Dietmar Riegler und bei Marco Ragusch für die offenen Antworten. WAC, alles gut in der 13. Saison, soll es keine unglückliche sein. Und Marco Ragusch natürlich toi, toi, toi für die nächsten Wochen. Und dann freuen wir uns, wenn wir Sie wieder sehen auf dem Spielfeld. Und Philipp, du hast die Ehre, noch die letzten paar Sekunden zu sagen, ob Salzburg ins Playoff kommt. Denn wir übertragen am Dienstag Twente gegen Salzburg.
Also ich war ja gestern live vor Ort, durfte das Spiel kommentieren, war unglaublich beeindruckt von dieser Freude, die diese Mannschaft hat und ausstrahlt, ausgehend vom Trainer wahrscheinlich. Und wenn Sie das auf dem internationalen Parkett umsetzen können, dann glaube ich schon dran, ja.
So. Dann sage ich besten Dank an alle und auch an Sie, dass Sie heute dabei waren. Schönen Abend noch. Wiederschauen.
Grüß euch.
Dankeschön.
Danke sehr.
Wetten in einer anderen Liga.